Es geht um Menschen, die ich genauso wenig kenne wie du. Es sind die Menschen, denen du beim Bäcker, auf der Straße und im Treppenhaus begegnest. Und von denen du nicht weißt, wohin sie gehen, wie sie leben, wohin sie wollen. Diese Menschen treffe ich für genau ein Gespräch, um das herauszufinden. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wer wir sind. Ich freue mich sehr, einen neuen Gast begrüßen zu dürfen. Ich freue mich sehr, dich, lieber Stefan, heute begrüßen zu dürfen. Ich bin sehr gespannt und neugierig auf unser Gespräch. Ich bin gespannt, was ich über dich erfahren darf. Und ja, ich würde vorschlagen, wir stürzen uns einfach direkt ins kalte Wasser.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung, Sarah. Ich bin auch total gespannt, was heute passiert. Du hattest mir ja erzählt, dass es vielleicht der etwas andere Podcast, das etwas andere Gespräch ist. Und ja, ich bin mal gespannt, was da sich entwickeln darf.
Na, ich bin gespannt, was du am Ende dann dazu sagst, ob es tatsächlich etwas anders ist. Aber das wirst du ja herausfinden. Oder wir finden es gemeinsam heraus, eher so. Und dann lass uns direkt mit der ersten Frage starten. Und das ist die altbekannte, altbewährte erste Frage für die ZuhörerInnen. Für dich wird sie mit Sicherheit auch nicht unbekannt sein. Es ist die Frage, wer bist du?
Das ist eine total spannende Frage. Für mich gerade auch im Moment in dem aktuellen Lebensabschnitt, weil sich, glaube ich, an dem, was ich bin und meiner Identität gerade noch mal ganz viel tut oder getan hat. Ganz simpel beantwortet wäre die Frage natürlich, dass ich Stefan Müller bin und irgendwo seit 50 Jahren jetzt auf diesem Erdenball bin. Ich habe alle möglichen Dinge in der Zeit gelernt und auch getan. Ich habe Elektrotechnik studiert, war Softwareentwickler, habe mich dort immer schon begeistert dafür, wie Dinge auch besser, einfacher und eigentlich bequemer auch ein Stück weit gehen. Habe mich dann auch dafür interessiert, wie können wir gemeinsam besser zusammenfinden, zusammenarbeiten. Wie funktioniert auch eine Führung, die auch für mich was ist, die auch mir Spaß macht. Ich bin ein unglaublich schlecht zu führender Mensch. Das ist mir irgendwie anscheinend mitgegeben worden, dass ich mich eigentlich am besten selbst führe. Das hat mich auch dann so bei ganz neuen Arbeitskonzepten, Arbeitsmethoden vorbeigebracht. Ich bin dann auch selbst Führungskraft geworden mit dem Anspruch, blöd ausgedrückt, alles genau anders zu machen, als ich es bis dahin erlebt hatte. Ich glaube, es ist mir auch einigermaßen gelungen, das so zu machen, dass es menschlich ist. Das ist mir immer ein relativ großes Anliegen gewesen, dass wir uns mit mehr Menschlichkeit begegnen. Und das ist, glaube ich, auch was es für mich nach wie vor ausmacht. Zuletzt habe ich dann als Coach, als systemischer Coach und Organisationsentwickler mich auch betätigt. Das tue ich auch immer noch. Aber gerade die Frage, wer ich bin, was meine Identität ausmacht und was auch so ein Stück weit den Sinn für mich ausmacht, überhaupt hier zu sein, formt sich gerade noch mal sehr neu. Und Auslöser dafür ist tatsächlich, dass ich wahrscheinlich drei der nahestehendsten Menschen, die es für mich gab, innerhalb von wenigen Monaten verloren habe. Und insofern ist schon diese Einstiegsfrage, die ja erstmal relativ banal und simpel klingt, für mich gar nicht so leicht zu beantworten, wenn ich mal so tiefer reingucke.
Mm. Vielleicht können wir erstmal da beginnen und ich würde gerne wissen, was es für dich bedeutet, das Wort Identität.
Identität ist schon für mich so eine große Frage, also was macht mich aus auf der einen Seite, was kann ich, aber auch, was will ich in der Welt hinterlassen, wie will ich hier auftreten, was ist mir wichtig und wofür möchte ich mich einsetzen, das spielt da auch eine ganz große Rolle mit. Und wann würde ich mein Leben, so wie ich es lebe, auch als glücklich bezeichnen? Was braucht es dazu?
Also geht es da so ein bisschen darum, wie kann ich meine eigene Identität entfalten und welche Spuren kann meine Identität hinterlassen?
Ja. So könnte man das ausdrücken, genau.
Mhm. Und was würdest du deiner persönlichen Identität aktuell so zuschreiben? Welche Zuschreibungen würden auf dich gut passen?
Also was ich spüre, und das habe ich auch immer schon sehr intensiv gespürt, ist, dass es mir viel auch darum geht, wie wir miteinander umgehen und was so unser Bild vom Menschsein ist. Und wie wir das hinkriegen, dass es da eben auch eine, dass dabei eine große Wärme entsteht, miteinander und untereinander. Das ist auch meiner Beobachtung nach ein gutes Stück weit konträr zu dem, wie wir uns einrichten oder was wir vielleicht auch glauben, was wichtig wäre und was uns gut tut. Da geht es oft um sehr, ich will nicht sagen kalte Dinge, aber so Dinge, die leblos sind.
Kannst du das vielleicht noch ein bisschen konkreter machen, was du damit meinst, mit wir richten uns ein und es ist vielleicht nicht die Wärme, sondern es ist eher kalt?
Bin mir nicht so ganz sicher, ob das, wonach wir üblicherweise streben und wo wir glauben, Glück zu finden, das ist, worauf es am Ende ankommt, weil wir vielleicht so diese Verbindung zu dem verloren haben, auch innerlich zu spüren, wann geht es mir gut und wann empfinde ich diese innere Wärme.
Was glaubst du, wonach streben Menschen, wo du sagst, das ist vielleicht nicht das, wonach wir streben sollten? Und wozu haben wir deiner Meinung nach die Verbindung verloren? Und warum brauchen wir sie vielleicht auch wieder?
Also ich glaube, letztendlich haben wir die Verbindung zu uns selbst verloren, zu unserem Wesenskern. Wir haben auch die Verbindung verloren, beispielsweise zur Natur, zu der wir ja auch gehören. Das heißt, auch darüber haben wir schon ein großes Stück die Verbindung zu uns selbst verloren. Und wir verlieren das, glaube ich, dadurch, dass wir uns permanent beschäftigen. Wir konsumieren ständig irgendwas im Internet, in Social Media, schauen Videos am Fließband, weil ja immer das nächste schon wieder gestartet wird, wenn das erste gerade oder das letzte gerade zu Ende ist. Und das zieht uns ja auch unheimlich in Bann. Aber irgendwie macht es uns auch kopflos. Ja, irgendwie wacht man dann auf, so nach, keine Ahnung, 5 Stunden, 5 Stunden vom Fernseher oder 5 Stunden am Handy und hat überhaupt kein Gespür dafür, was habe ich denn eigentlich die letzten 5 Stunden überhaupt getan? Und was hat das mit mir zu tun, was ich da getan habe? Das ist so eine Leere, die dadurch entsteht.
Was sollte stattdessen für dich da sein? Du hattest gerade schon die Wärme angesprochen. Vielleicht kannst du das auch noch mal so ein bisschen konkretisieren, was das für dich heißt und was sollte vielleicht noch stattdessen da sein, anstatt 5 Stunden vor dem Handybildschirm oder anderen Bildschirm und der Leere, die du gerade beschrieben hast.
Also wenn ich jetzt mal einen Gegenentwurf mache, wenn ich stattdessen beispielsweise mich 5 Stunden im Wald bewege und das auch jetzt auch nicht, ne, nicht joggen und ich habe irgendwie den Kopfhörer im Ohr und mache das wieder, um mein Sportprogramm abgewickelt zu haben, sondern einfach um es getan zu haben, also mehr oder weniger auch in so einer gewissen Absichtslosigkeit. Dann passiert in der Zeit ganz viel. Da werden sich Gedanken abspielen, da werden vor allen Dingen aber auch Emotionen entstehen. Ich fühl mich vielleicht an der einen Stelle mal wohl, an der anderen Stelle stelle ich fest, ach, aber irgendwie ist da noch was innerlich, das reibt. Und wenn ich mich darauf einlasse und vielleicht auch die Fähigkeit habe, gut zu reflektieren, was passiert denn da gerade und was geht's denn da gerade? Und da werde ich aus den 5 Stunden, naja, wir übertreiben gerade mit den 5 Stunden, aber da werde ich aus der Zeit, die ich da verbracht habe, in einer ganz anderen Form rauskommen. Ich werde merken, da hat sich möglicherweise was gelöst. Vielleicht ist auch einfach nur ein Gefühl von so einer Zufriedenheit da. Und ich bin ein Stück weit näher zu mir gekommen und es fühlt sich nicht zerrissen an innerlich. Während ich das andere häufig als so ein unzufriedenes unbehagliches Gefühl empfinde, so, ach Gott, jetzt ist die Zeit einfach nur um, ich hätte doch aber noch so viel zu tun gehabt und das ist jetzt auch noch liegen geblieben. Also eher so eine Aufgeregtheit, eine innere Unruhe. Mhm. Vielleicht trifft es das ganz gut, auch diese innere Ruhe,
die sich
dann eben auch wohl anfühlt und eine gewisse Wärme ausstrahlt von innen.
Mhm. Ich habe mich gerade sehr verbunden gefühlt mit dem Wort Absichtslosigkeit. Und gleichzeitig kam so eine innere kritische Stimme, die meinte, gibt's das überhaupt? Also was heißt das für dich? Und glaubst du, dass es diese Absichtslosigkeit tatsächlich gibt? Also selbst wenn ich ja in den Wald gehe und sage, ich lasse die Kopfhörer weg, ich will jetzt hier zur Ruhe kommen, dann steckt ja irgendwie eine Absicht dahinter.
Mhm. Ja, genau. Es ist, vielleicht ist das Wort gar nicht das ganz Passende. Sagen wir mal, Es ist vielleicht eher die Abwesenheit von einem konkreten Ziel. Was soll jetzt dabei herauskommen? Mhm. Ausgetauscht durch eine grundsätzliche Offenheit.
Mhm. Mhm.
Geschehen lassen im Vertrauen, dass was dann rauskommt, was Gutes sein wird.
Mhm. Mhm. Und du hast auch gesagt, dass so dein Fokus darauf liegt, so auf das Menschsein und die Wärme miteinander. Was bedeutet das denn für dich ganz explizit Mensch sein?
Also ich glaube, als Mensch haben wir schon einige Fähigkeiten, die uns mitgegeben sind, die besonders sind, die wir auch schätzen sollten. Und eine davon ist sicherlich auch, dass wir in der Lage sind, in einer guten Art und Weise miteinander zu leben und miteinander umzugehen. Wir sind es eben aber auch genauso in der Lage, das Gegenteil davon zu tun. Hm. Die Frage ist, wofür entscheiden wir uns? Und ja.
Und ich würde jetzt mal mutmaßen, du darfst mich korrigieren, dass es für dich darum geht, in einem guten Miteinander zu sein. Was heißt denn das und was glaubst du, was sind die besonderen Fähigkeiten, die wir Menschen haben und die vielleicht in einem guten Miteinander besonders zum Tragen kommen?
Also ja, es geht mir um ein gutes Miteinander. Und was eine Superkraft ist von uns Menschen ist, uns in andere reinspüren zu können, also zu fühlen zu können oder zumindest nachvollziehen zu können, was andere gerade empfinden. Mhm. Und wir können grundsätzlich auch sehr gut mit fremden Perspektiven umgehen und die kennenlernen. Wir können ja sogar, es gibt ja sowas wie Debattierclubs, wo man dann auch eine Stellung, eine Position mal bezieht, die gar nicht die eigene ist. All das können wir. Das heißt, eigentlich sind wir sehr gut ausgestattet, auch ein ganzheitliches Verständnis füreinander aufzubringen. Zudem einerseits dieses Inhaltliche zählt, also sprich das, worum es auch dann in der Debatte geht, aber eben auch das, und wie empfindest du das? Wie fühlt es sich für dich an? Mhm. Und na, die Gesamtinformation ist das Entscheidende.
Mhm. Mhm. Und ich würde, wenn das für dich passt und wenn sich das für dich stimmig anfühlt, noch auf etwas zurückkommen, was du ganz am Anfang gesagt hast, nämlich, dass du in Binnen von kürzester Zeit dir drei nahestehende Menschen verloren hast. Und wenn das für dich passt, würde ich gerne ja einfach erfahren wollen, wie ging es dir in der Situation? Was waren das für Menschen? Ja.
Ja, gerne. Also im November 2021 ist mein Bruder, mein 5 Jahre älterer Bruder, völlig überraschend auf der Arbeit im Büro zusammengebrochen und gestorben. Jede Hilfe kam zu spät. Und ich muss sagen, es sind ja drei Tode und alle haben sich auch unterschiedlich angefühlt. Also das war so dieses typische aus heiterem Himmel, mhm, mit entsprechendem Schock dann auch zunächst mal. Mhm. Und es war insofern ein einschneidendes Erlebnis, weil damit unmittelbar die Erkenntnis für mich auch entstanden ist, dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass man älter wird als 52 Jahre. Hm. Das ist schon mal so das eine, was eben auch eine sehr starke Rückwirkung auf mich hatte und hat bis heute. Hm. Und ich bin nach wie vor auch nicht immer zufrieden, wie ich mit dieser Erkenntnis umgehe. Denn eigentlich sollte sie dazu führen, dass man jeden Tag irgendwie uneingeschränkt zu genießen versucht. Mhm. Allerdings die Zeit lässt das wiederum verschwimmen und ich ertappe mich dann immer mal wieder, dass ich abends dann da sitze und denke, also heute hast du so viel Chaos in deinem Kopf und in deinem in all dem zugelassen oder auch so viel Abgelenktheit von Dingen, die eigentlich total nebensächlich sind. Du hast diesen Tag bestimmt nicht so gelebt, als wäre es möglicherweise dein letzter. Mhm. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, es war mein 5 Jahre älterer Bruder. Ich habe die Welt ja gar nicht ohne ihn gekannt. Mhm. Das heißt, letztendlich erschüttert es auch so ein Stück weit, ja, das Selbst- und das Weltverständnis an so einer Stelle, weil man weiß, okay, da ist jetzt etwas, was unwiederbringlich sich verändern wird. Und wo ich mich auch neu ausrichten musste. Eigentlich war der Plan, in Anführungszeichen Plan, gemeinsam unter anderem mit ihm alt zu werden. Gut, mein Plan ist es immer noch alt zu werden, weil ich das Leben grundsätzlich sehr schön finde. Aber zu dem Zeitpunkt war halt eindeutig klar, das wird jetzt ohne ihn, zumindest ohne ihn hier physisch auf Erden zu haben, gelingen müssen. Und ja, das ist sicherlich schon so ein Punkt, wo ein bisschen begreiflich wird, warum diese Art von Erlebnissen auch diese eigene Identität betreffen und beeinflussen. Und gleichzeitig hat er ja trotz allem auch so viele Spuren in mir und in dieser Identität hinterlassen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, das dann auch wieder so ein bisschen zueinander zu ordnen. Da ist nun jemand nicht mehr da. Und gleichzeitig sind da auch so ganz viele prägende Erinnerungen, wo man weiß, das wäre ohne diesen jemanden nicht möglich gewesen. Mhm.
Ist es manchmal herausfordernd, diese prägenden Ereignisse zuzulassen? Weil sie ja mit Sicherheit auch mit vielleicht Schmerz und Trauer verbunden sind. Und an dieser Stelle möchte ich dir natürlich trotzdem noch mein herzliches Beileid zu diesen Verlusten aussprechen.
Also wenn ich darüber nachdenke, für mich ist es, ja, es ist nicht einfach, aber es ist wichtig. Und ich kann mir vorstellen, dass damit viele auch an die Grenze kommen und ich bin es bisweilen auch. Ich kann aber immer nur wieder dazu ermuntern, das zu tun und das einzuladen. Mhm. Mit der Zeit wird es leichter und ich glaube, es ist notwendig, um sich auch auf diesen Prozess zu begeben, dass ich wieder so eine neue Identität eben auch herausbilden kann.
Mhm. Wie sieht momentan diese neue Identität aus, die ja mit Sicherheit auch noch nicht abgeschlossen ist?
Also tatsächlich ist sie im Fließen. Mhm. Was es vielleicht so am meisten auch mit ausmacht, es sind dann so Momente, die mir im Leben begegnen, wo ich genau weiß, da hätte jetzt beispielsweise mein Bruder diese oder jene Rolle gespielt. Dann merke ich ein Stück weit, dass ich einerseits ganz viel von dem, was er jetzt getan oder gesagt hätte, natürlich irgendwie in mich eingeschlossen habe oder in mich aufgenommen habe. Und gleichzeitig muss ich ab und zu mal schmunzeln und sagen, nee, und ich mache es jetzt aber genau anders. Das heißt, es ist auch irgendwie immer so wieder so diese Entscheidung. Und gleichzeitig ist es aber auch so schön, genau zu wissen, was er getan hätte oder er gesagt hätte.
Und du hast gerade auch gesagt, es gibt nicht mehr diese Selbstverständlichkeit, dass man älter als 52 wird. Und gleichzeitig habe ich so gedacht, ist da manchmal so ein Druck da, dass jeder Tag genutzt werden muss? Oder ist es eher so ein, oder wie kann ich das verstehen, so diese Erkenntnis?
Also zunächst mal ist es vor allen Dingen die Erkenntnis der eigenen Sterblichkeit und dass es völlig unklar und unvorhersehbar ist, wann es genauso soweit sein wird. Das gibt zumindest schon mal eine bestimmte Klarheit, die manchmal sogar absurd wird. Ne? Also wenn es irgendwie mal so gar nicht geht und es besonders unangenehm wird, so emotional, dann ist schon mal auch der Gedanke da, na ja, aber du musst es ja auch irgendwie nur aushalten, bis es soweit ist. Was absurderweise dann auf der anderen Seite auch wieder ein bisschen beruhigend sein kann und dann auch wieder erden kann, weil dann kann man sich auch sagen, na ja, gut, aber dann ist es ja auch jetzt gar nicht so schlimm. Also das ist da sicherlich mit verbunden. Und ob das einen Druck ausübt, ich würde es mal für mich nicht so ausdrücken. Ich glaube, die Abgelenktheit vom Leben und von den Banalitäten des Alltags, die kommt so oder so. Es ist hinterher nur häufiger mal so die ernüchternde Erkenntnis, dass es wieder passiert ist. Da hat sich wieder der Kopf stundenlang um ein vermeintlich riesiges Problem gedreht und am Ende ist es eigentlich egal.
Also es klingt so ein bisschen wie ein innerer Kompass.
Ja, so könnte man es ausdrücken.
Ja, ja. Und du hast gerade gesagt, die Banalitäten des Alltags. Was zählt da für dich mit darunter?
Im Grunde genommen so vieles von dem, was wir für oberflächlich wichtig halten, bis hin zu fast allem. Was nicht darunter zählt, ist tatsächlich die Frage, mit wem umgebe ich mich? Und da kommt auch wieder dann das Entscheidende oder der Punkt dieses in Verbindung Stehens, dieses in Gemeinschaft sein, in Verbindung mit anderen und auch die Beziehungen gut, so gut wie möglich zu gestalten. Auch da, ne, Beziehungen bringen natürlich auch immer Reibung mit sich und natürlich gibt es auch immer Momente, in denen es nicht einfach ist. Aber an den Stellen lohnt es sich dann. Im Unterschied zu anderen Stellen, wo man glaubt, dass es sich lohnt, keine Ahnung, ob es jetzt der nächste Bonus ist oder was sonst auch. Natürlich ist das alles nicht irrelevant, weil man ja auch von irgendwas leben muss. Aber am Ende ist es ja doch gar nicht so entscheidend.
Also sind die Beziehungen noch mal stärker in den Fokus gerückt? Ist das so? Oder wie wichtig die Pflege ist, der Fokus darauf, dass auf die Menschen, die da sind?
Ja, auch im Sinne von der Beziehungshygiene, also auch die Entscheidung zu treffen, wo investiere ich meine Energie und wo nicht. Aber insgesamt der Fokus auf möglichst gute und gelingende Beziehungen. Wahrscheinlich liegt es auch daran, dass durch das Sterben natürlich eine Beziehung im Hier und Jetzt ungewollt zerbricht und verloren geht. Und damit entsteht natürlich nochmal ein stärkeres Gespür für den Wert von guten Beziehungen.
Ja, ja, absolut. Gibt es Momente noch nach den Jahren, und so viele sind es ja eigentlich noch gar nicht, wo es immer noch so einen Moment gibt von Unbegreiflichkeit, dass diese Person nicht mehr da ist?
Für mich eigentlich nicht. Wenn Unbegreiflichkeit, dann ist es ein ungläubiger Blick auf das, was da alles so passiert ist. Ja, und was sich halt in der Zeit auch entwickelt hat, so im Inneren wie auch im Äußeren. Ja, du hast gesagt, so lange ist es noch nicht. Also in dem Fall sind es etwa 3,5 Jahre. Also wenn ich mir das so angucke, ich wüsste nicht, welche anderen 3,5 Jahre in meinem Erwachsenenleben ähnlich viele Veränderungen mit sich gebracht haben.
Mhm. Magst du noch näher darauf eingehen, was noch passiert ist?
Ja, gerne. Also im Folge des Todes meines Bruders ist dann mein Vater, also der hatte eine Herzschwäche und wir haben gemerkt, es geht ihm zunehmend schlechter. Er hat auch eben den Tod seines Sohnes wirklich nicht gut verarbeitet. Mhm. Und letztendlich hat das dann dazu geführt, dass er ziemlich genau 6 Monate später dann eben auch an der Herzschwäche gestorben ist. Also sein Herz hat einfach, war nicht mehr in der Lage, ihn zu versorgen. Genau, das ist eine völlig andere Form von Ereignis gewesen. Also es war etwas, was sich auch über eine längere Phase angekündigt hat. Natürlich hofft man immer, dass es sich wieder bessert und rechnet ja auch damit, dass irgendwie die Ärzte da nochmal was finden und dass es nochmal ein Stück weitergehen kann. Aber am Ende schwingt natürlich zurück betrachtet auch immer diese Option mit, es könnte auch zu Ende gehen. Und es gab dann auch eine Situation auch, wo es ihm mal dann besonders schlecht ging und er eine sehr schwere Nacht hatte, wo ich eigentlich schon nicht glaubte, dass er noch mal gesund werden würde. Das war allerdings doch auch noch einige Wochen, bevor wir erfahren haben, dass es eben keine Möglichkeit mehr gibt, eine Verbesserung herbeizuführen. Und das sind halt schon auch mal so Momente, die einem auch noch mal besonders nahe bringen. Der eigenen Endlichkeit, aber eben auch der Endlichkeit der Beziehung auch zum Vater. Und was ich auch sehr berührend fand, war so ein Moment, wo mir so klar wurde, dass das für meine Mutter ja auch bedeutet, dass sie ihren Mann verlieren wird, der so viele Jahre mit ihr zusammen war. Das waren über 50. Das ist schon eine lange Zeit.
Ja, total. Also ist man ja nicht nur mit der eigenen Trauer beschäftigt, sondern auch mit der Trauer der anderen.
Ja, in jedem Fall.
Wie war das? Da ist ja wahrscheinlich auch noch mal ein Bild, was sich verändert. Vielleicht, ich denke jetzt gerade so daran, die Mutter noch mal anders zu erleben. Ist das so? Und wenn ja, wie?
Also ich würde es eigentlich so beschreiben, dass es auch noch mal so ein Stück weit auch so ein Zurückkommen ist, auch in die alte Familienstruktur. Das war eigentlich schon nach dem Tod meines Bruders so. Also ich weiß nicht, das ist, glaube ich, in Deutschland bei Jungs nicht so unüblich. Irgendwann haben wir beide mal begonnen, unsere Eltern nicht mehr Mama und Papa, sondern Mutter und Vater zu nennen. Und ich habe irgendwie gemerkt, nachdem mein Bruder gestorben war, ich habe das Bedürfnis, zu beiden wieder Papa und Mama zu sagen, so als ein äußeres Anzeichen. Und da passiert auch noch mal so ein gutes Stück weit was, so dass man noch mal so in Verbindung geht mit dem, was war denn eigentlich da in dieser gemeinsamen intensiven Zeit, bis ich so ins Teenageralter kam. Und das wurde dann natürlich noch mal deutlich verstärkt dann, als mein Papa dann gestorben ist. Und auch da noch mal dann so sich bewusst zu werden, was hat er denn eigentlich alles so bei mir hinterlassen an Spuren. Und gerade bei den eigenen Eltern ist es ja natürlich so, wenn wir jetzt über Identität sprechen, dass wenn man das Glück hatte, mit ihnen gemeinsam eben die Kindheit zu verbringen, dass da ja ein Riesenanteil der eigenen Identität eigentlich von Mama und Papa kommen. Das dann in dem Moment auch nochmal so deutlich zu spüren, ja, das hat einen Effekt, das macht was mit einem.
Das klingt fast so ein bisschen wie ein innerer Schatz.
Ja, genau, so würde ich es ausdrücken.
Wie ging es dann weiter? Du hast gesagt, irgendwie nach 6 Monaten ist dein Papa verstorben. Und du hast auch beschrieben, deine Mutter hat ja ihren Mann verloren nach 50 Jahren. Ja. Wie hast du das von außen beobachtet und wie ging es dir in der Zeit selber mit deiner eigenen Trauer?
Also das ist für mich nach wie vor so ein bisschen schwierig einzuordnen, weil in dem Moment auch vieles sehr mechanisch funktioniert hat. Es gibt ja viele Dinge zu tun. Du hast deine Checklisten vom Bestatter. Was musst du dich alles kümmern? Und es war so ein Moment, da hat es sich so angefühlt, so wie ein Ach, naja, gut, komm, dann machen wir das wieder. Wir wissen jetzt ja, wie es geht. Oh, haben wir ja gerade erst gemacht. Und das ist schon irgendwie auch so ein skurriles Empfinden. Aber ich glaube, es ist auf der anderen Seite irgendwie auch eine Art Schutzmechanismus der eigenen Psyche, dass sie halt sagt, okay, jetzt gehen wir erstmal so in den Funktioniermodus und das andere, das lassen wir so Stück für Stück tröpfeln. Insofern ist manches, was ich dir erzählt habe, zwar da auch schon angelegt. Ich habe gerade auch letztens noch mal zu Vatertag rausgekramt, so den kleinen Brief, den ich meinem Papa geschrieben habe, den ich dann auch bei der Beerdigung vorgelesen habe, wo schon drin zu sehen war, dass mir, wie sehr mir bewusst war, wie viel von ihm mich ausmacht. Aber es kommt noch nicht gleich so mit einer großen Wucht. Ich glaube, das würde man nicht ertragen. Ja. Und vieles davon ist dann eben Stück für Stück dann in den 3 Jahren seither getröpfelt.
Wie ging es dann weiter?
Ja, wie ging es weiter? Also irgendwie war immer schon in der ganzen Zeit so ein bisschen mein Bestreben zu schauen, wie komme ich da jetzt auch wieder in ein gutes Leben, ne, aus den Situationen raus. Und ich dachte, ja gut, okay, jetzt ist das halt passiert, jetzt sind die beiden nicht mehr da. Aber irgendwie möchte ich ja trotzdem den Rest meines Lebens in einer guten Art und Weise leben und habe mich da auch schon irgendwie versucht, mit auf den Weg zu machen. Was ich nicht erzählt habe, ich habe 2 Kinder, ich habe glücklich mit der Frau zusammengelebt, mit der Mutter zusammengelebt zu dem Zeitpunkt. Wir haben uns auch sehr viel versucht zu halten und zu stützen in dieser Zeit, als die beiden gestorben sind. Wir hatten alle ein sehr gutes Verhältnis miteinander. Und wir haben dann einfach geschaut, wie gelingt es uns weiterzuleben. So, das war so dieses gemeinsame Gefühl. Gleichzeitig habe ich aber schon irgendwo gemerkt, dass es bei meiner Frau so ein paar gesundheitliche Zeichen gab, sowas wie Magenbeschwerden, Gewichtsverlust. Und es hat aber alles so sehr plausibel gewirkt. Das sind plausible Symptome auch bei Trauer. Also insofern eigentlich total verständlich. Wir sind dann auch in Sommerurlaub gefahren. Es war, glaube ich, war mit der schönste Sommerurlaub, den wir je erlebt haben, obwohl auch sehr viel Erinnerung und Trauer mitgereist ist. Aber es war eine sehr schöne Zeit. Leider ist es kurz nachdem wir zurückgekommen sind, also eigentlich genau einen Tag, nachdem wir unsere Koffer ausgepackt haben, bei meiner Frau gesundheitlich so schnell schlechter geworden, dass dann eine kurze, aber leidensvolle Phase angetreten ist. Es hat auch ein kleines bisschen gedauert, bis wir dann wirklich die Diagnose hatten, was los ist. Es hat sich dann rausgestellt, dass sie leider einen Tumor hatte, der auch schon metastasiert hatte. Und letztendlich ist sie dann innerhalb von 8 Wochen auch verstorben. Eigentlich war an dem Punkt klar, dass es mein Leben in der Form so nicht mehr gibt.
Das berührt mich total. Da fehlen mir die Worte. Tatsächlich.
Yeah. Ja, und wenn ich das so rückblickend so sage, dass es klar gewesen wäre, dass es das Leben, wie ich es eigentlich kannte und wie wir es leben wollten, nicht mehr gab, dann war das auf eine gewisse Art und Weise schon irgendwo klar. Aber das auch so auf den Punkt zu bringen und die Zusammenhänge zu sehen, ist auch wieder nur in der Retrospektive möglich.
Ja.
Denn in dem Moment wäre es, glaube ich, auch zu unerträglich, das direkt auch schon in seiner vollen, in der vollen Bedeutungsbreite auch parat zu haben. Das würde nicht funktionieren.
Ja, also es kam so, das, was du gerade gesagt hast, es kam so Stück für Stück. Diese Erkenntnis, dass es das Leben nicht mehr so gibt.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, und damit, wenn wir jetzt so den Bogen zum Anfang schlagen, gibt es zu einem gewissen Grad auch diese Identität, die einen bis dahin oder die mich bis dahin ausgemacht hat, auf der einen Seite nicht mehr und auf der anderen Seite irgendwie aber eben doch noch.
Was gibt es noch und was gibt es nicht mehr?
Also was es noch gibt, ist all das, was die 48 Jahre davor entstanden ist und mich ausgemacht hat und auch immer noch ausmacht. Was es in der Form nicht mehr gibt, ist so der Kontext und das Beziehungsgeflecht, in dem das entstanden ist. Und das ja auch, also wir bauen unsere, oder die meisten bauen wahrscheinlich so ihre Beziehungsgeflechte ja auch ein Stück weit auf Dauer.
Ja.
Und vergessen vielleicht manchmal, dass diese Dauer nicht nur von uns abhängt.
Ja. Ja. Würde das Wissen etwas verändern?
Vielleicht würde es ein Stück weit zu mehr Achtsamkeit führen, was die Beziehungen anbelangt, die da sind. Und es würde uns vielleicht dazu animieren, uns darauf vorzubereiten, dass sie nicht immer da sein werden. Also uns dem Thema Tod und Verlust und Verlust eben jetzt auch in jeglicher Form, es gibt ja auch andere Arten zu verlieren als durch den Tod, sich dem auch anzunehmen und es als Option immer mitzubegreifen. Und das ist jetzt natürlich total herausfordernd, das auf eine gesunde Art und Weise zu tun. Denn mir ist in dieser ganzen Zeit auch wieder begegnet eine Verlustangst, die ich irgendwie als Kind auch schon mal gespürt habe. Also die kam dann auch wieder. Aber das ist keine wirklich gesunde Reaktion auf die Erkenntnis, dass man Menschen verlieren wird, auf die eine oder andere Art und Weise. Ich finde, es ist total wertvoll, sich darum zu kümmern, da einen gesunden Umgang für sich mit zu entwickeln. Denn es wird passieren, das steht außer Frage.
Ich hätte so zwei Nachfragen. Einerseits hast du gesagt, die Achtsamkeit in den Beziehungen, da würde mich interessieren, was du ganz konkret darunter verstehst. Und die zweite Frage ist, können wir uns auf den Tod vorbereiten oder auf den Verlust uns lieber Menschen? Oder was meinst du mit, du hattest gesagt, gesunder, jetzt fehlt mir das Wort.
Gesunder Umgang damit?
Gesunder Umgang damit, genau, was du damit auch meinst und ja.
Fange ich vielleicht mal bei der Achtsamkeit an. Ich glaube, es passiert uns viel zu oft, auch im Alltagstrubel, dass wir einander aus den Augen verlieren. Das ist auch erstmal jetzt nicht weiter dramatisch und wir müssen uns da auch nachsichtig mit uns selbst umgehen. Das wird passieren, das ist keine Frage.
Ja.
Die Frage ist, wie reagieren wir, wenn wir das bemerken? Und wie reagieren wir vielleicht auch in Momenten, in denen wir uns aus guten Gründen vielleicht gerade mal auch nicht so gut verstehen?
Ja.
lassen wir uns in dem Moment einfach irgendwie treiben und sind unachtsam. Mhm. Oder versuchen wir nochmal zu schauen, was ist denn da jetzt gerade? Was ist da wirklich gerade los?
Ja. Also im Kontakt zu bleiben und in Verbindung zu gehen, auch wenn es gerade irgendwie vielleicht herausfordernd ist.
Genau, genau. Ja. Natürlich gehört auch dazu, gesundermaßen vielleicht auch irgendwann zu sehen, dass es in welcher Art von Beziehung auch immer nicht gut funktioniert. Und dann kann es auch besser sein zu sagen, okay, wir beenden das. Das ist gar keine Frage. Mhm. Aber auch das sollte achtsam geschehen und nicht einfach so irgendwie aus einer Laune heraus.
Mhm. Ja. Mhm.
Ja, das war die erste Frage, die du hattest. Das zweite war der gesunde Umgang mit Verlust und auch der Erkenntnis, dass es zu Verlusten kommen wird. Also ich glaube, auf der einen Seite braucht es diese Klarheit. Ich würde es auch so wie so eine Art Akzeptanz beschreiben, dass es letztendlich so ist, dass wir Menschen verlieren werden, dass Beziehungen zu Bruch gehen, auseinandergehen, manchmal sich auch einfach nur verlieren, weil man es nicht schafft, den Kontakt aufrechtzuerhalten. Das zunächst mal als gegeben zu akzeptieren und gleichzeitig irgendwie so einen inneren Frieden und eine innere Ruhe darin zu finden. Das ist nicht einfach, ne? Das ist vor allem dann nicht einfach. Genau. Das ist vor allem gerade dann nicht einfach, wenn man merkt, es steht da wieder mal im Raum. Da ist vielleicht gerade ein Konflikt oder da ist vielleicht auch gerade eine Krankheit, von der man nicht weiß, was ist es und wie wird es eventuell ausgehen oder was auch immer, wenn dann eben tatsächlich das konkreter wird, dass da vielleicht ein Verlust kommen könnte. Ich habe nur die persönliche Erfahrung gemacht, dass es diese Angst für mich zumindest eigentlich grundsätzlich immer nur schlimmer macht. Das heißt nicht, dass ich angstfrei bin, im Gegenteil. Ich weiß nur inzwischen irgendwie, ich gucke anders drauf auf diese Angst und denke mir, okay, also früher bin ich dann auch manchmal so rumgelaufen, ne, wenn mit den Kindern irgendwas war, dann entwickelt man ja auch die paradoxesten Strategien. Da habe ich dann immer gedacht, wenn ich jetzt dran denke, das könnte auch was Ernstes sein, dann ist es das am Ende vielleicht. Na, man macht sich sowas vor und entwickelt dann irgendwelche ganz absurden Ideen, was dazu führen könnte, dass es nur was Schlimmes ist oder eben auch nicht. Mhm. So eine Art Aberglaube oder sonst was da entsteht. Aber all das hat nie weitergebracht. Im Gegenteil, es hat den Moment auch noch zusätzlich vergiftet.
Ja, das stimmt. Und wenn du sagst, also du hast gesagt, angstfrei bist du nicht, wie gehst du mit der Angst um und was ist stattdessen jetzt noch da, wenn du sagst, also die Angst sollte nicht, sagen wir mal, ich komme jetzt aufs Wort nicht. Ich finde es ein bisschen sprachlos. Also diese Angst sollte ja sozusagen nicht das sein, was alles überschattet. Aber was könnte denn stattdessen da sein?
Also ich bin jetzt gerade mal so am Überlegen, wie das eigentlich mit meiner Angst ist, wenn ich heute verspüre. Und das kommt eben relativ häufig vor. Also das ist ja das, wenn ich auf der einen Seite sage, die Angst ist nicht besonders förderlich. Auf der anderen Seite habe ich aber eben auch häufig Ängste. Also es beginnt schon mal damit, irgendwie den Versuch zu starten, die nicht noch weiter zu füttern. Indem ich irgendwie mich in Gedankenkarusselle reinbegebe. Gelingt mal besser, mal schlechter. Wenn man Bescheid weiß, dass es diese Mechanismen gibt, ist das schon mal ein erster Schritt. Auch für sich selbst Methoden zu finden, generell Emotionen zu regulieren und damit eben auch Ängste, ist auch ein wichtiger Schritt, um gar nicht erst in diese Spirale reinzukommen. dann eben aber auch grundsätzlich drauf zu gucken, wie starte ich auch beispielsweise meinen Tag oder wie versuche ich meine Tage zu leben, sodass ich mich auch ein Stück weit auf positive Dinge irgendwo immer wieder besinne und fokussiere. Mhm. All das gehört sicherlich mit dazu. Und gleichzeitig aber auch die Nachsicht mit mir selbst. Und ich werde wieder da sitzen und Angst haben. Und natürlich werde ich mich in dem Moment auch wieder darüber ärgern, dass es wieder so weit gekommen ist. Aber nicht da auch noch so eine Art Meta-Angst zu entwickeln und zu sagen, oh, ich schaffe das nicht, irgendwie angstfrei zu sein und so. Ne? Ich habe das dann so zwischendrin mal so beschrieben, so wie die Angst vor meiner Angst. Irgendwann wird's absurd.
Ja, total. Ich fühle das total. Ja. Und du hattest vorhin das Wort vorbereiten gesagt. Und da habe ich mich gerade noch gefragt, glaubst du, man kann sich darauf vorbereiten, einen nahestehenden Menschen zu verlieren? Und wenn ja, wie?
Also ich sag in dem Zusammenhang auch häufig, ich hatte das Glück einigermaßen, und naja, einigermaßen, ich nehme die Einschränkung weg, ich hatte das Glück, gut vorbereitet zu sein durch meinen Lebensweg bis dahin, auf eine gewisse Art und Weise. Und zwar habe ich mich nie explizit darauf vorbereitet, Menschen zu verlieren, aber ich war immer sehr interessiert daran, auch so eine eigene Entwicklung zu gehen und ja, mich auch selbst weiterzuentwickeln. Mhm. Und da gehört sicherlich dazu, was ich beruflich gemacht habe, dass ich eben auch dann da in eine Führungsposition gegangen bin, dass ich da ganz viel darüber auch gelernt habe, wie kann ich dann auch mit Menschen kommunizieren, wie kann ich damit umgehen. Es hat auch im Raum gestanden, sich selbst zu erkunden, zu erforschen, wo komme ich her, was hat mich so beeinflusst in meinem Leben, und auf die Art und Weise eben schon mal in eine Selbstreflexionsfähigkeit zu kommen und einfach auch so ein breiteres Verständnis, ich drück's jetzt mal so aus, über das Leben im Allgemeinen schon mal so angesammelt zu haben. Das ist so die eine Seite. Die andere Seite ist, und die ist davon nicht getrennt, irgendwie auch dann mal an einem bestimmten Punkt das Bedürfnis gehabt zu haben, es mal auszuprobieren mit einer Meditation oder dann mit Yoga. Ich habe viele Jahre dann Yoga gemacht. Am Anfang war es für mich irgendwie ein bisschen Turnen mit hinterher noch ein paar Minuten die Augen zu haben und hoffen, dass die Meditation jetzt schnell vorbei ist. Irgendwann hat sich das dann Stück für Stück gewandelt und da ging es dann viel mehr um die Atmung und dann aber eben auch um die Philosophie dahinter steht, bis hin dazu, dass ich dann irgendwann auch in der Lage war zu sagen, ja, ich kann jetzt Yoga machen und hinterher 10 Minuten meditieren oder ich meditiere gleich 30 Minuten. Also solche Dinge auch irgendwie so mit ins Leben einzuladen. Da geht es ja dann eben auch schon um so Methoden der Achtsamkeit. Und das bringt dann halt schon auch einige Kompetenzen so Stück für Stück mit sich, die einem dann auch sehr stark helfen können, wenn wirklich mal eine belastende Situation entsteht. Da wird ja auch ganz viel über Resilienz gesprochen. Mhm. Ein gewisser Teil davon ist ganz sicherlich, ja, ein Stück weit angeboren, ein Stück weit entstanden in der Kindheit, aber man kann eben, wenn man dranbleibt, auch hinterher ganz viel dafür tun, dass das wächst und dass das weiterhin entsteht. Und ich habe das überhaupt nicht mit der Aussicht gemacht, mich darauf vorzubereiten, dass da an irgendeinem Punkt in meinem Leben mal Menschen sterben, die mir nahestehen. Es hat sich einfach so ergeben. Und das ist schon mal ist eigentlich eine gute Nachricht, weil es gibt Mittel, damit besser umzugehen. Wie gut die funktionieren, wenn man erst damit beginnt, wenn die Situation schon da ist, da bin ich am Zweifeln. Also, ne, es ist besser, sie zu haben als nicht. Aber es ist, erstens mal dauert es eine relativ lange Zeit, bis man wirklich da ist, dass man sagt, oh, jetzt spüre ich aber auch, dass sich da das oder jenes tut.
Ja.
Das ist nicht von jetzt auf gleich. Und dann ist es natürlich in so einer sehr belastenden Situation die Frage, schaffe ich es überhaupt, mich darauf einzulassen? Also welche Kapazitäten habe ich in dem Moment überhaupt noch frei?
Naja, auch welche Kapazitäten hat unser Gehirn frei, da überhaupt noch zu lernen? Also ich kann das nur so auch aus meiner Erfahrung sagen, dass das erstmal lange Zeit braucht. Also auch ich meditiere regelmäßig und das brauche erstmal eine Zeit lang, um in diesen, sich mit diesem Zustand, sagen wir mal, anzufreunden, bis man merkt, ach, das ist was total Gutes. Also kann das total nachvollziehen. Und ja, also ich kann mich total verbinden mit dem, was du sagst, irgendwie schon auf sich gut zu achten, so klang es für mich, und irgendwie zu schauen, wer bin ich noch, vielleicht außer meine Beziehung, also diesen Blick auf sich, auf Meditation, Yoga oder was auch immer. Und das ist so, du hattest vorhin gesagt, diese Ruhe in sich vielleicht auch zu finden. So?
Ja, genau.
Ich habe noch eine ganz drängende Frage, weil ich die ganze Zeit so im Kopf habe, wie hat Stefan diese Zeit geschafft und überstanden?
Das ist eine gute Frage. Manchmal frage ich mich das auch, wenn ich so drauf gucke. Auf der anderen Seite war es aber nie so eine echte Fragestellung für mich. Nein, kann ich so auch nicht ausdrücken. Also es gab einige wenige Momente, in denen ich auch nicht wusste, ob ich das schaffe. Und ja, manchmal gibt es die schon auch immer noch, dass mal so ein kurzer Gedanke kommt von so, na, eigentlich reicht's jetzt auch. Und ja, okay, na, das gibt es. Also alles andere wäre gelogen. Gleichzeitig war es aber für mich nie eine Frage, ob ich grundsätzlich möchte. Und vielleicht ist das auch nochmal so eine ganz spannende Sache. Ich hab ein Stück weit innerlich allergisch reagiert auf die Aussage meiner Mama, so nach dem Motto, naja, irgendwie musst du ja auch, es sind ja auch die Kinder da und so. Und da habe ich zu meiner Mama gesagt, nee, ich muss eigentlich gar nichts. Ich könnte genauso gut irgendwie zusammenbrechen oder morgens im Bett liegen bleiben und nicht mehr aufstehen. Das ist nicht der Punkt, dass man muss und dass es keine Alternative gibt. Die Frage ist, wofür entscheide ich mich ein Stück weit? Auch das ist natürlich nur bedingt. Ne? Man entscheidet sich nicht dafür, dass es noch geht oder dass es nicht mehr geht. Ich glaube, nur ohne eine Entscheidung voranzugehen, wird man nicht vorangehen. Das heißt ja noch nicht, dass es gelingt. Ne? Also wenn der Tag kommt und es wird alles viel zu viel und es gibt nun mal irgendwo den innerlichen Bruch, dann ist das keine Entscheidung in dem Sinn. Dann ist es passiert. Dann brauche ich Hilfe. Das ist immer eine Option, die entstehen kann. Aber dass ich mich dafür entscheide, einen Schritt weiter zu gehen, das ist immer wieder eine eigene Entscheidung. Ich finde, sie ist immer auch wieder eine Leistung. Das darf man, glaube ich, nicht übersehen. Und sie hat ganz viel damit zu tun, auch mit so einer inneren Haltung, die am Ende was Optimistisches ist. Und ich glaube, das habe ich ganz unmissverständlich oder unverkennbar auch von meiner Mutter mit auf den Weg gegeben. Manchmal ist es bei ihr sogar ein Stück weit übertrieben für meinen Geschmack. Da ist es dann manchmal schon ein bisschen zu rosa-rot. Aber grundsätzlich eine optimistische Einstellung zu haben, egal was da so kommt, das trägt schon sehr stark. Und für diese Haltung, die ich gegeben bekommen habe, bin ich auch unendlich dankbar.
Wie würde der Satz enden, egal was da kommt?
Also selbst wenn beispielsweise die eigene Frau stirbt, oder ja, ich will es mal so ausdrücken, ne? Du hast eine Phase der Krankheit, in der du natürlich immer hoffst und optimistisch bist, dass es gut ausgeht, wenn man das mal so nennen darf. Selbst wenn die Erkenntnis dann da ist, dass dieser Optimismus nicht gerechtfertigt ist. Trotzdem einen Optimismus zu haben, was das Leben an sich anbelangt. Das ist, glaube ich, schon eine Ressource, die, also für die kann ich gar nicht ausreichend dankbar sein.
Wenn du diesen Optimismus in so ein, zwei Sätze fassen würdest zum Leben, wie würden die lauten?
also das Leben ist grundsätzlich schon erst einmal gut. Oder vielleicht muss ich es anders ausdrücken. Das Leben ist sogar uneingeschränkt gut. Okay. Das Leben an sich. Und es gibt immer einen Weg, dass es sich auch so anfühlt, als sei es gut. Also die Option besteht immer. Es ist aber nicht selbstverständlich. Das kann auch in die andere Richtung gehen. Und zwar dann, wenn ich nicht bereit dafür bin, den Weg zu suchen, auf dem es gut wird. Und es ist auch nicht zu jedem Moment, fühlt es sich gleich gut an. Es ist ein Weg.
Ja, du hast vorhin gesagt, so einen Schritt wahrscheinlich sich auch immer wieder dafür zu entscheiden oder eben dagegen.
Ja. Und was eine Erkenntnis war, die meine verstorbene Frau und ich direkt nach dem Tod meines Bruders hatten, also wenige Tage danach, die Vorstellung, wo es hinführt und wie der Weg funktionieren soll, bis man dort ist, das ist vielleicht in dem Moment nicht möglich. Und es gibt keine Antwort darauf, wie man das schaffen soll. Aber es genügt eigentlich immer, den nächsten Schritt zu sehen und für diesen nächsten Schritt irgendwie die Energie aufzubringen.
Und du hast auch gesagt vorhin, dass so die Trauer, wenn ich es richtig verstanden habe, so Stück für Stück kam. Mhm. War das so?
Ja, ja. Also zumindest die Erkenntnis oder die, ja auch die Tragweite jeweils. Mhm. Also ne, das es ist schon so, dass also manche Dinge sind einem natürlich unmittelbar klar, wenn man drüber nachdenkt. Mhm. Aber es gibt auch viele Erkenntnisse, die tröpfeln erst so Stück für Stück. Wahrscheinlich ungefähr so, wie man es dann auch wieder ertragen und verarbeiten kann.
Wie war das für euch als Familie? Du hast vorhin auch gesagt, ihr hattet zwei Kinder oder du hast zwei Kinder. Mhm. Entschuldige. Du hast zwei Kinder. Wie war das für euch als Familie? Diese Zeit danach, als ihr drei Menschen alle zusammen verloren habt?
Also erstmal neben meinen Kindern haben in der Zeit ganz sicherlich auch meine Schwester und meine Mutter eine relativ große Rolle gespielt. Zumindest in der allerersten Zeit auch, in dem wir uns auch häufig gesehen haben. Das ist dann dem Alltag geschuldet, hat das wieder abgenommen. Und irgendwann waren wir dann eben auch diese dann noch dreiköpfige Familie. Und im Grunde genommen haben wir unausgesprochen, glaube ich, alle gemeinsam diese Haltung gehabt, immer den nächsten Schritt hinkriegen zu wollen.
Und dann auch gemeinsam den Alltag bewältigt.
Genau. Ja.
Ja.
Ja. Ja. Genau.
Was glaubst du, was hat dir in der Zeit geholfen, den nächsten Schritt zu gehen? Und war es manchmal auch ein Stehenbleiben?
Entstehen bleiben war mir zu Anfang nur sehr schwer möglich. Also es war auch eine relativ große innere Unruhe. Auch die große Frage, wie soll es für mich denn im Leben weitergehen? Stehen bleiben und innehalten kam erst später dann. Am Anfang ging es viel darum, wie funktioniert es jetzt? Und worauf könnte es letztendlich dann hinauslaufen vom ganzen Entwurf her?
Und was hat dir geholfen, den nächsten Schritt zu gehen?
Interessanterweise war eine hohe innere Energie vorhanden. in Bewegung zu kommen und in Bewegung zu bleiben. Auch so eine Lebenslust auch. Gut, sicherlich auch da kommt ein Stück weit mit dazu. Ich habe natürlich als systemischer Coach relativ viele Ideen auch gehabt oder sagen wir mal Impulse, was mir auch helfen könnte. Ich habe ganz viel geschrieben über die ganze Zeit, war dann auch sehr viel in der Natur, habe dann auch eine Weiterbildung noch zum Naturcoach gemacht, in der ich mir dann auch explizit erlaubt habe, wieder Lebensfreude zu empfinden. Also da war relativ viel, glaube ich, einfach auch schon da, auf was ich zurückgreifen konnte, was mir in dem Moment auch geholfen hat, da mich zu sortieren, die Situation auch einzuordnen. Und gleichzeitig, wenn ich so zurückgucke, würde ich sagen, das Hirn war in einem Umbaumodus. Das hat so halb funktioniert.
Vollkommen verständlich, ja. Und natürlich interessiert mich auch, ich bin selbst Mutter und mich interessiert natürlich, wenn es für dich passt, das zu beantworten. Wie haben das deine Kinder verarbeitet?
Sehr unterschiedlich. Ich habe eine Tochter, die da eher sehr, sehr offen mit umgegangen ist und das sehr stark angenommen hat und auch sich auf den Weg gemacht hat, so daran zu arbeiten.
Wie kann ich mir das vorstellen?
Also sie hat zu der Zeit auch, das ist bei uns anscheinend so ein bisschen in der Familie, war sie gerade in so einer Weiterbildung zum Coach, zum pferdegestützten Coaching. Hat sie dann weitergemacht. Sie hatte da dann auch ein Umfeld, in dem sie eben auch viel Unterstützung gefunden hat, in Form von Coaching mit Pferden, aber auch Aufstellungsarbeit. Also ganz viele Möglichkeiten, die sich ihr da geboten haben, wirklich auch daran zu arbeiten, auch an sich zu arbeiten. Genau, das war so ihr Weg. Und bei meinem Sohn war es ein deutlich anderer Weg. Für ihn ist das bis heute eher davon geprägt, weitermachen zu wollen auf seinem Weg und das eher ein Stück weit in den Hintergrund stellen.
Was in den Hintergrund stellen?
Dieses bewusste Trauern steht bei ihm eher im Hintergrund.
Also eine ganz unterschiedliche Arten von Trauer, die du da ja anscheinend auch kennengelernt und ja auch ein Stück weit begleitet hast.
Ja, kann man so sagen, genau. Also die Erkenntnis, wie unterschiedlich Menschen trauern, ist in diesem Umfeld sehr intensiv entstanden, generell, also über das gesamte Umfeld hinweg. Also ich weiß nicht, wie viele verschiedene Varianten da, also so viele, wie es Menschen sind, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Und ich habe gerade daran gedacht, dass das ja, oder ich hatte den Gedanken, war das manchmal schwer, die eigene Trauer zu halten und dann noch die Trauer der anderen ja irgendwie mit? Oder war das eher die Verbundenheit, das verbindende Element vielleicht auch?
Oder wie würdest du das sagen? Ja, also wir hatten das Glück, dass es eher ein verbindendes Element war. Zumindest in den meisten Fällen. Wenn ich jetzt so ein bisschen weiter rausgehe aus dem Familiensystem, gab es sicherlich auch einige Beziehungen, die daran letztendlich, ich will nicht sagen gescheitert sind, aber die irgendwie zum Erliegen gekommen sind. Auch das halte ich für absolut normal. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es sowas wie kompatible Trauer und inkompatible Trauer. Ich weiß es nicht so genau. Ja, doch, vielleicht könnte man es manchmal so ausdrücken, manchmal passt es dann einfach nicht zusammen und dann ist man sich weniger Stütze als Last.
Und dann hat man dann ja auch wieder eine Art Verlust. Ist ja auch ein Verlust, wenn...
Ja, genau. Also mit den Menschen, die gehen bei weitem nicht nur die Menschen, sondern im Wesentlichen würde ich sagen, es geht das Leben, wie es davor war. Und mit dem Leben, wie es davor war, gehen eben auch andere Beziehungen teilweise. Also so ganz viel, also alles, was man sich so vorstellen kann, was Leben ausmacht, geht zu einem gewissen Grad verloren und zu einem anderen Grad nimmt man es natürlich auch mit und integriert es wieder neu. Ich hatte irgendwann mal in einem Gespräch, wo wir uns auch so über Neuanfänge unterhalten haben, kam so der Begriff der Stunde Null, ne, so der Neuanfang nach dem Krieg. Und da hatte ich dann so das Bild, vielleicht ist es so ein kleines bisschen wie so eine Art, in meinem Fall Trümmermann. Ne? Also du hast irgendwie so alle Einzelteile von dem Leben, wie es war. Das ist jetzt halt irgendwie eingestürzt. Und jetzt musst du schauen, wie du aus den Einzelteilen, die noch gut sind, und neuen Bestandteilen irgendwie etwas bauen kannst, was wieder trägt.
Ja, ich wollte dich auch gerade fragen, wenn es klingt nach einem davor und einem danach. Und wollte ich auch gerade fragen, was für ein Bild oder was für einen Titel du für das Leben davor und welchen Titel oder Bild du für das Leben danach wählen würdest?
Da habe ich mir noch gar nicht so Gedanken drüber gemacht. Also bisher ist es tatsächlich das alte Leben und das neue Leben, habe ich es letzten Endes dem letzten Mal betitelt. Wobei das Interessante ist, ich kann es dir gar nicht so genau sagen. Bei dem alten Leben ist es relativ klar, da gibt es einen Zeitpunkt, an dem es nicht mehr da war. Ich kann dir gar nicht sagen, wann so etwas wie ein neues Leben da ist. Ich glaube, das ist so, vielleicht hat es was Evolutionäres. Das ist etwas, was wieder permanent in Entstehung ist, bis zu welchem Zeitpunkt auch immer. Also weiß ich jetzt gar nicht, ob es nicht am Ende eigentlich nur dieses Dazwischen gerade gibt.
Dass es noch gar nicht das Neue gibt, sondern eher noch das Dazwischen, die Findungsphase? Oder wie würdest du das beschreiben, dieses Dazwischen?
Das ist wie so eine Art Neuentstehung. Neu. Neu. Hat auch was Kreatives. Neugestaltung. Ja, genau.
Was gestaltet sich gerade neu? Oder was sind auch so, wir haben ja die ganze Zeit immer wieder, kommen wir zur Identität zurück. Was hast du vielleicht auch neu an dir entdeckt oder was ist gerade im Entstehen?
Also es ist eigentlich schon einiges Neues entstanden, so in allen möglichen Bereichen. Also jetzt im familiären, persönlichen Bereich. Ich bin in einer neuen Beziehung. Es ist ein ganz neues Familiensystem, das so eine ganz eigene Komplexität natürlich dadurch mitbringt, dass es sich zusammensetzt aus ja zwei vorher schon existenten Teilsystemen. Also das ist auch sehr spannend und auch sehr bereichernd an manchen Stellen, aber eben natürlich auch herausfordernd. Für mich selbst in meinem Inneren entsteht ganz viel neu. Es gibt viele Dinge, wo ich dann viele Momente, wo ich auch so davor stehe und so mich auch verwundert dann so drauf schaue und immer denke, na ja, jetzt hättest du 48 oder inzwischen 50 Jahre, hättest du so gehandelt. Jetzt scheint es irgendwie plötzlich nicht mehr zu passen. War das jetzt denn davor immer alles falsch oder hat sich nur so viel geändert, dass es jetzt nicht mehr passt? Also auch so ein bisschen so eine Verwunderung dann auch darüber. Auch so über die eigenen Strategien und auch da so die Lust, dann doch auch neue zu entwickeln, aber manchmal eben auch so dann, es ist ja auch anstrengend, ne? Und vielleicht wäre es ja auch einfach gut, wenn es mal so funktionieren würde, wie es 50 Jahre funktioniert hat. Ne? Genau, also auch der Moment, ja, und letztendlich dann aber auch, weil es ja da auch ganz viel um mich geht, auch nochmal so neu die Sinnfrage stellend, auch in Richtung, was tue ich beruflich? Und auch das ist jetzt gerade nochmal so in der Neuentstehung. Ich habe ja auf der einen Seite immer sehr viel im Unternehmensumfeld gearbeitet. Also ich war lange, lange angestellt, 20 Jahre um den Dreh, war da Führungskraft, habe Projekte geleitet, habe also ganz viel, ich nenne es jetzt mal Business-Kram gemacht. Und später war ich dann Organisationsentwickler, glühender Verfechter von New Work etc. und habe auch da ganz viel Unternehmensgestaltung gemacht und war immer in dem Bereich tätig. Und mag da ganz viele Dinge von auch immer noch, vor allem auch die Arbeit mit Teams, wenn es um Teamentwicklung geht und so. Und gleichzeitig bringt aber dieser Bruch in meinem Leben auch so mit sich, dass ich so eine innere Sehnsucht danach verspüre, auch genau in dem Feld tätig zu sein, wo es eben um solche Umbrüche geht. Das kann ich natürlich auf einer Seite sicherlich schon als Coach und auch als Naturcoach mit den Mitteln, die ich da gelernt habe. Aber ich habe mich auch entschieden, mich noch ganz bewusst explizit mit dem Thema Trauer zu befassen. Mhm. Bin gerade so ungefähr mitten in der Weiterbildung oder Ausbildung zum Trauerbegleiter noch, tu da aber auch schon ganz viele Dinge inzwischen aktiv, habe unter anderem auch im März den Bundesverband Männertrauer mitgegründet, weil Männer eben schon auch ein bisschen spezifisch sind, was ihre Trauer anbelangt und es nicht so wahnsinnig viele Angebote gibt, die darauf zugeschnitten sind. Also das kommt da auch neu mit rein. Und ich will es mal so ausdrücken. Wer mich früher kannte in meiner Phase, als wir vor allen Dingen auch vor der Corona-Pandemie und zu Beginn der Corona-Pandemie ganz rührig und viel unterwegs waren im New Work-Bereich. Da haben mich viele wahrscheinlich sehr engagiert und so mit einer Leidenschaft erlebt. Tatsächlich ist mit den Toten plötzlich auch dieses Feuer erloschen. Und es hat wirklich eine ganze Zeit gebraucht, bis da wieder so ein Flämmchen entstanden ist. Und für mich ist diese Auseinandersetzung auch mit dem Thema Tod und Endlichkeit und auch die daraus resultierend auch nochmal so, was ist wirklich bedeutend im Leben, worauf kommt's an, was ja eigentlich auch eine New Work-Frage war, ne? Was willst du wirklich, wirklich? Das hat jetzt aber nochmal ein anderes Gewand angezogen und nochmal eine neue Intensität gepaart mit einer etwas neuen Ausrichtung auch, nämlich an den Stellen, wo es auch wirklich schon drauf ankommt, auch mal hinzuschauen. Nämlich genau dann, wenn ein Verlust entstanden ist oder wenn irgendetwas ultimativ klar wird. Ja, das kann auch sein, wir brauchen jetzt hier eine ganz bestimmte Veränderung im Unternehmen, ob wir wollen oder nicht. Auch das ist ja so ein Moment der Klarheit. Und dann nochmal anzusetzen und zu sagen, auch der Weg lässt sich gehen. Auch wenn es dir im Moment vielleicht völlig absurd vorkommt und du nie glaubst, dass du es schaffen wirst. Genau in solchen Momenten nochmal auch mit der Gewissheit, so blöd, wie sich das zwischendrin anfühlen wird und so unangenehm es sein wird, aber es lässt sich gehen, der Weg. Und selbst wenn er sich irgendwo mal nicht mehr gehen lassen sollte, findet sich ein neuer Weg, der sich gehen lässt. So lange, bis der letzte Atemzug geatmet ist. Und was auch immer danach kommt, das ist ja dann unserem Glauben, unserer Spiritualität überlassen, vielleicht sogar darüber hinaus.
Du hast vorhin gesagt, das ist ein neues Gewand, hat die Sinnfrage oder auch, was will ich wirklich, wirklich bekommen? Wie würdest du das jetzt beantworten?
Es geht mir tatsächlich darum, deutlich zu machen und dabei mitzuhelfen, diese schwierigen Wege gehen zu können.
Als Begleiter?
Als Begleiter, als Coach, was mir fast ein bisschen zu flach vorkommt, wäre sowas wie Change Manager. Ne? Das ist so der ganz kleine, schwere Weg, wenn man es mal so vergleichen mag. Ne? Häufig wird ja auch von transformatorischen Veränderungen gesprochen. Also das sind dann vielleicht im Unterschied zu der kleinen Veränderung, Change ist halt was, was halt bis hin zum Wesenskern auch Veränderungen mit sich bringt. Wobei, das schränke ich jetzt so ein ganz kleines bisschen ein, so der ganz innere, tiefste Wesenskern, der bleibt, glaube ich, schon relativ konstant. Nur den sind wir in den allerseltensten Fällen ohnehin in der Lage zu sehen.
Also ist deine Antwort auf die Frage, was du wirklich, wirklich möchtest, dieses zu begleiten?
Ja.
Menschen zu begleiten in der Veränderung, in der Transformation, so?
Genau, genau. Und dazu gehört natürlich als eine der elementarsten Veränderungen ist natürlich die, einen Menschen verloren zu haben. Oder vielleicht selbst ein Stück der Gesundheit verloren zu haben oder so.
Und du hast vorhin schon gesagt, du hattest eine Gruppe gegründet für Männer und deren Trauer. Und hast gesagt, es braucht dann nochmal ein ganz spezifisches Angebot. Was glaubst du, was ist da das ganz Spezifische, was es braucht?
Also ich denke, Männer haben ein bisschen unterschiedliche Startvoraussetzungen, wenn es um Thema Trauer geht. Das liegt einerseits ein gutes Stück an der Sozialisierung. Für Männer ist es deutlich schwieriger, Emotionen zu zeigen, aber auch überhaupt schon wahrzunehmen. Und es gibt auch, da bin ich jetzt aber nicht so der Experte drin, da ist jemand, der auch den Verband eigentlich, auf den der maßgeblich auch zurückgeht, ein Biologe hat darüber auch geschrieben. Es gibt wohl auch sowohl evolutionäre als auch biologische Unterschiede nochmal, die zu berücksichtigen sind, wenn man jetzt spezifisch auch auf die Trauer bei Männern guckt. Und das wird dann in solchen Situationen schon nochmal wieder relevant. Vielleicht so ein simples Beispiel. Für Männer ist es sehr viel schwerer, sich mit in diesen Themen schon mal zu öffnen und zu äußern, im normalen, direkten Zweiergespräch, wo man sich gegenüber sitzt. Was denen sehr viel leichter fällt, ist, wenn es eine Situation ist, wo man beispielsweise nebeneinander läuft oder beim Angeln eben eigentlich woanders hinguckt und trotzdem irgendwie dann beieinander ist, und dann kann das sich leichter öffnen. Und das ist möglicherweise auch ein gutes Stück auf die Rollen, die Männer lange Zeit in der Menschheitsgeschichte eingenommen haben, zurückzuführen, wo einfach das Setting ein anderes ist. Wenn man irgendwo auf der Jagd unterwegs ist, läuft man halt eher nebeneinander her, als dass man sich gegenüber sitzt. Und das sind anscheinend so ein paar in den Momenten dann doch entscheidende Unterschiede bis hin zu der vielleicht auch größeren Bedeutung, überhaupt zu schweigen gemeinsam und eben auch mal nicht zu sprechen. Also es sind schon einige Faktoren, die einen Unterschied machen. Und aus meiner Perspektive, was glaube ich auch relativ einfach nachvollziehbar ist, hat es auch schon viel damit zu tun, auch in welchen Settings man sich wohlfühlen kann. Das spielt noch eine viel größere Rolle, wenn man so stark verletzlich ist. Und da ist es natürlich so, dass es schwieriger ist, wenn man beispielsweise, wenn man jetzt mal das klassische Trauercafé nimmt, gemeinsam an einem gedeckten Tisch mit Kaffeetassen und Kuchen sitzt. Das ist in den allermeisten Fällen nicht ganz so sehr Männersache. Ne? Die würden vielleicht eher tatsächlich um das Lagerfeuer sitzen oder irgendein anderes Setting wählen, in dem sie sagen, da fühlen wir uns erst schon mal so von, ich sag's jetzt mal so von Natur aus, schon mal wohl. Unbehagen kommt ja ohnehin noch dazu, das sind andere, denen geht's ähnlich, und ich weiß jetzt auch nicht so, das ist ja auch ein schweres Thema und so, also es gibt ja genug Dinge, die ohnehin schon Unbehagen mit reinbringen, und da ist es schon mal gut, wenn es das Setting an sich nicht tut.
Würdest du sagen, dass Männer, sagen wir mal, weniger in Gruppen gehen als Frauen? Wie ist da so deine Erfahrung? Weil du ja gerade gesagt hast, ne, es ist erst auch so ein Unbehagen, sich vielleicht in so einer Gruppe auch zu finden.
Ja, definitiv. Also ich war in mehreren Trauergruppen, auch unterschiedlicher Art und Weise, immer mal kurz drin, ne? Schon, dass ich nur kurz da war, ist ja eine Aussage. Aber auch dort, also ich würde sagen, ein Männeranteil vielleicht 10%. So, wenn es hochkommt. Ist jetzt keine statistische Aussage, ist meine Beobachtung, aber ich denke mal, viel höher ist es tatsächlich flächendeckend nicht.
Da kommt bei mir als erstes der Gedanke, hat das vielleicht auch was mit Charme zu tun?
Natürlich, ja.
Ja.
Und der Charme, der ist, das ist ein Teil des Sozialisierten. Ne? Ja. Normalerweise hätte niemand Grund, sich für seine Gefühle zu schämen. So, ne, jetzt mal so rein. Es ist was Natürliches und es ist da, aber wir haben irgendwie dafür gesorgt, dass wir es eben tun. Ja, und gerade letztens habe ich dann eben einen Mann äußern hören, und es ist mir egal, was die anderen denken, ich heule dann einfach. Das ist aber eigentlich schon eine sehr aussagekräftige, ne, ein sehr aussagekräftiges Statement. Alleine, dass er es nochmal ausdrücken muss, dass es ihm egal ist, zeigt ja schon, dass es eben in unserer Gesellschaft scheinbar doch nicht egal ist.
Oder dass ich es eben nochmal betonen muss.
Genau.
Wenn es eigentlich natürlich ist. Was war das bei dir, wo du gesagt hast, aufgrund dessen war ich nur kurz in den Trauergruppen? Was hat dich wieder gehen lassen?
Eigentlich meistens, dass ich nicht genau das gefunden habe, was ich gebraucht hätte.
Was war das?
Also was ich gefunden habe, war natürlich die Möglichkeit, darüber zu sprechen. Das ist auch schon mal an sich sehr viel wert. Also ich habe das, was ich gesucht habe, eher in einem Coaching gefunden. Nein, nicht eher, ich habe es dann in einem Coaching gefunden.
Was war das? Was hast du da gefunden?
Tatsächlich war es für mich auch notwendig, nochmal sehr stark auf meine Biografie zu gucken. Also sprich, auch nochmal zu schauen, wo kommen möglicherweise Emotionen ursächlich her, die mich dann auch blockiert haben oder heimgesucht haben, um das auch eben für mich auch nochmal auflösen zu können.
War das die Genogrammarbeit?
Nee, in dem Fall war es etwas, was sehr stark mit auch mit Meditation gearbeitet hat.
Ah ja.
Wobei ich Genogrammarbeit auch kenne.
Ja. Und du hast gesagt, darüber sprechen ist schon mal gut. Und ich frage mich dann, gibt es eine Zeit lang eine Sprachlosigkeit, in der man der Trauer nach gar keine Sprache geben kann?
Es gibt Momente, in denen die Worte fehlen, weil nicht klar ist, was überhaupt die richtigen Worte sein könnten. Das kommt immer mal wieder vor. Ich glaube aber, wenn die Bedingungen stimmen, dass es dann schon immer eine Möglichkeit gibt, Worte zu finden. Und das kann auch alles sein, ne? Da ist alles erlaubt, ne? Auch Humor, ne? Wir waren auch direkt danach schon sehr humorvoll. Auch das hilft. Aber auch da ist es natürlich, es kommt auf die Konstellation an. In unserer Konstellation, in der kleinen Konstellation hat das immer sehr gut funktioniert. Wir haben aber dann auch schon gemerkt, wenn dann Menschen von außen dazu kamen, waren die teilweise genau davon irritiert, von dem Umgang damit. Und dann ist es natürlich nicht das Richtige für denjenigen, der dann dazukommt und ist dann auch nicht anschlussfähig.
Also in der Trauer ist alles erlaubt.
Ja.
Was ist das, was du nichtsdestotrotz mit, sagen wir mal, aus dem Leben davor mitnehmen wirst und was du auch nie zurücklassen wirst?
Das ist eine schwierige Frage. Also natürlich ist das schon mal ganz viel, was mich als Mensch ausmacht. Klar, ne? Ich bin ja noch zu einem ganz großen Teil genau der ich davor war, zu einem anderen Teil eben auch genau nicht mehr. Ja, ist ein bisschen schwer auszudrücken. Bei vielem anderen ist es immer wieder so auch in Ausjustieren von ist es ein Festhalten wie so eine Art ungesundes Beharren an etwas? Oder ist es etwas erhaltenswertes Mitnehmendes? Und das ist eben, das ist so ein Stück weit Spagat in vielen Kleinigkeiten. Manchmal blockiert es einfach, ne, dann dazu stehen und zu denken, und der Gedanke kommt immer, das hätten wir früher einfach anders gemacht. Und das kann blockieren. In anderen Fällen ist es vielleicht mal genau die Erinnerung, ach Mensch, ja, da gab's doch noch was. Probier es mal so.
Darf es bleiben oder darf das gehen?
Genau, genau.
Ja. Hast du ein Beispiel?
Also ein Beispiel. Ich habe gerade intensiv drüber nachgedacht. Es ist jetzt halt bald wieder Urlaubszeit. Und ich habe mein Leben lang ziemlich viel gecampt, so auch mit Wohnwagen und Co. Und das war in meiner Kindheit schon. Also meine Eltern waren begeisterte Camper. Und wir haben das dann in der Familie auch immer gemacht. Und ich werde jetzt auch demnächst mit meinen beiden Kindern, werden wir auch noch mal wieder ein paar Tage campen gehen. Gleichzeitig ist es so, dass sich Dinge auch verändern. Es ist super toll, dass wir das gemeinsam machen können, dass wir das jetzt tun. Und gleichzeitig ist es so, wenn sich die Welt weiter dreht und sich auch Interessen verändern, etc., dann ist es auch wichtig, einen Umgang damit zu finden, wenn etwas auf eine gute Art und Weise endet. Also keine Ahnung, ob wir jetzt nächstes Jahr das nochmal machen und übernächstes Jahr oder in 15 Jahren das nochmal machen. Das spielt für den Moment keine Rolle. Es ist aber klar, dass sich dann auch irgendwann der Moment ergeben kann, wo vielleicht auch nach einer ersten Enttäuschung, oh, es ist etwas nicht mehr da. Es ist vielleicht auch nicht mehr das natürliche gemeinsame Interesse da. Natürlich kommt dann vielleicht auch erstmal eine Enttäuschung mit, aber früher war das halt schon immer so und zwar ein ganz wichtiger Teil des Lebens. Aber vielleicht ist es auch an der Zeit, da was anderes zu finden. Vielleicht gibt es was Neues, was ein gemeinsames Interesse, auf ein gemeinsames Interesse stößt. Das jetzt mal so als ein Beispiel, was mir gerade einfällt, weil es jetzt eben so schon wieder auf Sommer zugeht und ja, und da hat sich ja auch schon einiges verändert, was sich aber ohnehin ja auch verändert, ne, wenn Kinder größer werden. Ich bin ja auch irgendwann nicht mehr bei meinen Eltern mitgefahren und auch damit werden sie erstmal so gedacht haben, oh, hoppla, jetzt sind wir zu zweit unterwegs. Ja. Was ist denn das jetzt?
Ja, also Neuanfänge auf ganz vielen verschiedenen Ebenen.
Genau.
Und das heißt ja gleichzeitig auch dafür so eine Offenheit zu haben oder eine Neugier.
Ja.
Also einerseits, sagen wir mal, die Trauer zuzulassen oder die Enttäuschung zuzulassen und dann zu sagen, es kommt und es geht etwas. So?
Ja, ja. Und es muss auch nichts so vollständig gehen. Es verwandelt sich dann halt einfach in was anderes. Ja. Ja, so könnte man es, glaube ich, ausdrücken.
Hast du da etwas Konkretes, was sich bei dir verwandelt hat?
Ich muss immer nach guten Beispielen suchen. Kommt vielleicht noch. Also im Moment fällt mir nichts Passendes ein, aber das heißt ja nicht, dass es nicht noch kommt.
Was würdest du Menschen mitgeben, die diese Angst, diese große und starke Angst haben, ihr liebste Menschen zu verlieren? Was würdest du denen empfehlen? Was würdest du ihnen raten oder mitgeben wollen einfach?
Also die Angst kann ihnen niemand nehmen, außer sie selbst. Natürlich gibt es Möglichkeiten, je nachdem wie ausgeprägt das ist, sich dabei auch helfen zu lassen. Ich glaube, es hängt auch viel davon ab, welchen Blick man aufs Leben einnimmt. Die Angst nimmt eben leider ganz viel Lebensqualität, so verständlich sie ist. Und ich glaube, es lohnt sich, sich auf den Weg, auf die Suche danach nachzumachen, da neue Perspektiven drauf zu gewinnen. Die Zeit, die wir gemeinsam haben, ist uns geschenkt. Es ist wichtig, den Versuch zu wagen, diese Zeit gut zu verbringen. Und die Angst davor, dass das enden könnte, verdirbt diese Zeit zu einem großen Teil. Und es ist überhaupt nicht einfach, die loszuwerden, aber es lohnt sich immer wieder nochmal daran auch anzuknüpfen und sich vielleicht auch tatsächlich auch mal unter anderem mit dem Thema Tod ein bisschen näher auseinanderzusetzen. Es ist auch ein total spannendes Thema, sehr facettenreich, auch mal zu gucken, wie gehen Menschen so weltweit damit um, was gibt es da für spannende Unterschiede und es ist einfach was untrennbar zum Leben dazugehört und völlig unabhängig dadurch, dass ob ich jetzt jemanden verliere, dadurch, dass ich nicht mehr mit ihm klarkomme und mich von ihm trenne, oder ob eben die Trennung durch den Tod eintritt, also unabhängig davon, gibt die Beschäftigung mit dem Tod, also mit diesem Ultimativen, dem wir uns zu stellen haben, auf jeden Fall nochmal neue Einblicke aufs Leben. Ich weiß, dass viele genau davor schon Angst haben, weil es eben zunächst mal als ein unbequemes Thema daherkommt. Aber es lohnt sich, sich jetzt damit auseinanderzusetzen, um im Hier und Jetzt die Zeit gut nutzen zu können, die wir haben.
Du hattest vorhin auch, daran erinnere ich mich gerade, die Angst verdirbt dann vielleicht auch die Momente, die man hat.
Genau.
Ja. Ich würde das gerne so stehen lassen. Und das ist jetzt tatsächlich ein ganz, habe ich selten so gehabt, ein sehr harter Cut und ganz ungewöhnlich unpassend, nämlich, also empfinde ich so, aber vielleicht kriegen wir einen guten Bogen hin zu der Frage, die meine Gesprächspartnerin zuvor gestellt hat. Und die Frage lautet nämlich: Welche Erfindung findest du am genialsten?
Ja, Erfindungen sind ja in der Regel was Menschengemachtes, ne? Also tatsächlich finde ich es genial, auf wie vielfältige Ideen der Mensch schon gekommen ist, gerade mit diesem Thema der Endlichkeit auch klarzukommen. Wo es ja keine Antwort darauf gibt, was ist danach?
Hast du explizite Beispiele, die dir da gerade so einfallen?
Also ich muss gerade an ein Beispiel denken, was ich von der Messe Leben und Tod kenne. Und zwar ist das so die lateinamerikanische, mexikanische Blick auf das, was passiert, wenn ein Mensch stirbt. Die sprechen da dann eben von dem Seelensprung, ne? Das heißt, die Seele aus dem Menschen, der dir gegenüber oder der stirbt, die springt in dem Moment des Todes aus seinem Körper heraus, schlägt einen Salto und landet hinter dir und steht fortan mit all den anderen, die schon gestorben sind, stützend in deinem Rücken.
Oh, ist das schön. Das ist total berührend. Woran glaubst du? Das würde mich noch interessieren. Hast du da schon deinen, sagen wir mal, Glauben gefunden?
Ich weiß nicht, wie plastisch anschaulich ist, dass ich das ausdrücken kann, aber ich glaube daran, dass wir tief in unserem Innersten so einen ganz kleinen Anteil haben, so eine Art inneres Licht, was vielleicht auch ein Stück weit unsere Seele ausmacht. Mhm. Aber selbst da gibt es, glaube ich, noch mal ein Innerstes. Mhm. Und das ist irgendwo etwas Universelles. Das ist auch immer da und das verschwindet auch nicht mit dem Tod, denke ich. Mhm. Insofern bleiben wahrscheinlich auch die Seelen irgendwo bestehen. Mhm. Und vielleicht kommen sie auch wieder mal auf die Erde. Alles vorstellbar für mich. Mhm. Ich glaube aber nicht, dass einfach nichts ist. Das, was das Körperliche, das Weltliche, die Materie, das vergeht, das ist klar. Mhm. Aber das, was wir als Bewusstsein empfinden, wenn wir hier wir haben ja unstrittig ein Bewusstsein, das ist, glaube ich, nichts, was dadurch komplett verloren geht. Vielleicht ist es auch hinterher völlig anders, stellt sich völlig anders dar, aber ich glaube nicht, dass es einfach verschwindet.
Also nichts verschwindet einfach in diesem riesengroßen Universum.
Genau. Selbst die Materie nicht, ne? Nur die wird anders gebraucht.
Ja. Ja, absolut. Das stimmt. Und daraus entsteht auch wieder Neues.
Genau.
Jetzt bist du an der Reihe, meinem nächsten Gast eine Frage stellen zu dürfen.
Was ist für dich das Wichtigste in deinem Leben?
Was ist es aktuell für dich?
Das Leben an sich und das Leben in einer, in einer Form von Liebe.
Die wahrscheinlich in viele verschiedene Richtungen geht oder gehen darf.
Genau.
Ja. Lieber Stefan, bevor ich jetzt zur letzten Frage komme, möchte ich mich von ganzem Herzen bedanken für, dass du mich in deine berührende Geschichte mitgenommen hast, die mich tief bewegt hat. Und dafür bin ich dir aber auch dankbar. Also ich bin da sehr, sehr dankbar für. Ich finde, ich bin beeindruckt von deiner Lebensfreude und deiner Lebenslust und deinem Optimismus und deiner Zuversicht. Die bewegt mich tief. Und die werde ich auf jeden Fall persönlich für mich, glaube ich, mitnehmen. Weil ich glaube, so ein paar Sachen habe ich mich so wiedergefunden. Und es hat mir einfach sehr, sehr geholfen, dein Blick. Und ganz viele Sachen, die du so, also einfach deine Art, hat mich sehr beeindruckt. Also vielen Dank, dass du da warst, das geteilt hast.
Sehr gerne. Dann hat es sich schon mehr als gelohnt. Und wenn es vielleicht noch den ein oder die andere Zuhörerin innerlich bewegt, dann ist was Gutes entstanden.
Da gehe ich tief. Also da bin ich sehr fest davon überzeugt, dass es noch ganz viele andere erreichen und mit Sicherheit auch bewegen wird. Und damit komme ich zur letzten Frage, lieber Stefan. Und es ist die Frage, mit der wir begonnen haben. Wer bist du?
Ich bin Stefan Müller. Ich habe in den letzten Monaten viel erlebt. Ich habe mich quasi neu erfinden dürfen. Ich habe bewusst dürfen statt müssen verwendet, weil niemand etwas müssen muss. Und ich bin lebensfroh und freue mich darauf, noch einige Jahre hier auf dieser Erde mein Leben gestalten zu können und eine mit möglichst viel und großer und ehrlich gemeinter Liebe.